Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge von Pixel News. Wir sind schon bei Folge 30 angekommen, wobei jetzt greife ich eigentlich ein bisschen voran. Das machen wir eigentlich immer nach der Einleitung. Aber wir sind so hellauf begeistert, man kann das wahrscheinlich aus meiner Stimme raushören, dass wir schon bei Folge 30 angekommen sind. Es ist der Wahnsinn, oder?
Yeah! You never walk alone!
Genau. Wir sind natürlich auch immer zu zweit, deswegen laufen wir schon grundsätzlich nicht alleine. Gemeinsam einsam, könnte man sagen.
Richtig, richtig.
Und ja, ist grandios eigentlich, wie lange wir das jetzt dann doch schon über die Bühne bekommen haben, Folge für Folge. Und heute geht's mit etwas weniger News an den Start, muss man sagen. An den Start ist in dem Fall schon ein gutes Stichwort, denn wir machen den Anfang mit Need for Speed, beziehungsweise keinem Need for Speed. Warum? Das erfahrt ihr gleich. Dann gibt es ein neues Jugendschutzgesetz. Und dann machen wir heute mal eine kleine Premiere. Wir haben uns was ganz Fantastisches einfallen lassen. Uns ist nämlich aufgefallen, dass die Themen, die wir jetzt haben, naja, relativ umfangreich werden könnten. Und deswegen haben wir uns entschlossen, das nächste Thema 2 zu teilen. Den ersten Part von unserem Thema gibt es heute zu hören. Da geht es um die Frage, wann wird Spaß in einem Spiel zur Arbeit? Und das verbinden wir mit einer kleinen News, beziehungsweise die News hat uns darauf gebracht. Dann wie immer die Short News. Und ja, das war es dann auch zumindest für die Hauptthemen für diese Folge, würde ich sagen. Mal gucken, wie weit wir da heute kommen.
Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter.
Genau, auf jeden Fall kommen wir jetzt erstmal bis zur Musik und danach geht's hoffentlich noch weiter. Die ist jedenfalls nicht unendlich lang, verspreche ich. Hallo und herzlich willkommen zu Pixel News Folge 30 in der Kalenderwoche 10 im Jahr 2021. Ja, ich habe mir heute Nachmittag überlegt, wir haben ja heute wieder ein kleines Jubiläum. Wie kann ich den Bob ein kleines bisschen ärgern und gleichzeitig euch damit eine kleine Freude machen? Da gibt es eigentlich nur eine Antwort darauf. Ich habe eine grandiose News für euch, die ich bis jetzt noch nicht eingangs erwähnt habe.
Wir bekommen ein Kind.
Nein, wir bekommen kein Kind. Es ist auch tatsächlich keine richtige News. Es ist einfach nur die Feststellung, dass wir feiern können, dass Gran Turismo 7 nicht diese Woche schon wieder verschoben wurde.
Ich merke mir sowas.
Mit diesem Spiel kann ich bei dir immer einen wunden Punkt treffen. Oder anfahren, könnte man sagen.
Ja, das ist ja so, wenn du in so einer Beziehung bist, wo du dich jahrelang kennst, weißt du, da kennst du ja den Knopf des anderen, wo du draufdrücken musst, wo es dann wehtut, im Herzen. Verdammt nochmal.
Wo sind denn meine Knöpfe?
Das sage ich jetzt. Ich bin nicht so ein Tyrann wie du.
Okay. Na, ich werde es mir dann für Folge 40 überlegen. Bis dahin wurde Gran Turismo bestimmt noch zweimal verschoben. Ich meine natürlich, das Remake vom ersten Teil Gran Turismo 7 wird jetzt natürlich nicht mehr verschoben. Ne? Das kommt jetzt auf jeden Fall bald raus für die PS6.
Weißt du, wenn Sony kommt und dir das Geld gibt, weißt du, dann sage ich, hört euch die Episode an und dann wirst du erstmal gestrichen. Dann kriege ich doppelt so viel. Nehme ich deinen Anteil noch mit.
Ja, wir haben uns eingangs ja so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, mit was wir starten. Und das hat wie die Faust aufs Auge gepasst, dass sich der Bob ausgerechnet ein Rennspiel da jetzt als Austin News überlegt hat. Und da dachte ich mir, genau da muss ich jetzt ansetzen. Tatsächlich besteht die News um Need for Speed, wie eingangs erwähnt, gar nicht um das Spiel selbst, sondern in der Tatsache, dass es wohl kein Need for Speed zeitnah geben wird. Und warum ist das so, Bob?
Pass auf, ich habe den perfekten Satz. Bei EA hat man bei Need for Speed voll auf die Bremse gedrückt.
Ja, das könnte man so sagen. Aber dafür gibt man bei einem anderen Spiel ordentlich Gas.
Richtig. EA hat sich wohl gedacht, Need for Speed ist wahrscheinlich nicht gerade unser Top-Erfolgsmodellspiel, kann man so sagen. Battlefield hat da halt größeres Potenzial einfach. Wahrscheinlich mehr Leute, die es kaufen, mehr Leute, die es ansprechen kann. Und da haben die doch einfach mal die Entwickler von Need for Speed abgezogen. Die haben extra betont, dass Need for Speed nicht eingestellt worden ist, sondern wirklich nur pausiert ist. Mhm. Zwinger, zwinger.
Ja gut, hier muss man halt sagen, dass ja Need for Speed schon einige Male eben pausiert wurde. Ich glaube, das hat der Reihe auch ganz gut getan, muss ich sagen. Ich fand jetzt die letzten Need for Speed Teile, die rauskamen, eigentlich gar nicht mehr so verkehrt. Gerade jetzt Need for Speed Heat hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht, gerade wegen dem Autotuning, wie das wieder umgesetzt wurde. Er erinnerte halt tatsächlich seit ganz, ganz langer Zeit mal wieder an Need for Speed Underground. Und ja, ich denke, es tut der Reihe sicherlich jetzt keinen Abbruch.
Ja.
Und ich denke mal so, Battlefield 6 soll ja auch wieder ein sehr großes Spiel werden und ist sicherlich auch sehr ambitioniert, weil sie da sicherlich auch im Hinterkopf haben, sie müssen jetzt so langsam aber sicher halt das Ruder auch wieder rumreißen, ne? Nachdem sie jetzt eben zwei Battlefields nacheinander rausgebracht haben, die sicherlich kommerziell irgendwo ein Erfolg waren. Ich kann da jetzt nicht so richtig mitreden. Wir waren da ja bei den Spielen eigentlich komplett außen vor. Also du hast sie zwar, aber ich habe sie nicht und damit haben wir auch nie miteinander gespielt.
Ja, das stimmt.
Aber wenn man jetzt halt schaut, wie so die Nachrichtenlage um die Spielereihe war, das war ja dann teilweise echt ernüchternd, auch für Electronic Arts, ne? Die ja dann mit Battlefield von 1 bis 4 eigentlich, oder sagen wir mal so von 2 bis 4, so einen richtig guten Stein im Brett hatten, ne? Auch gerade bei der Spielerschaft. Mhm.
Ja, EA hat dasselbe halt gemacht wie bei Anthem. Sie haben halt eine ganz schlechte Update-Politik gemacht. Sie haben halt vorm Release viel versprochen und dann haben sie halt nicht geliefert oder es kam Jahre später, Monate. Und ja klar, das hat den Unmut der Community aufgebracht, keine Frage. Und deswegen, da hast du dir schon eine Menge Kritik rangeholt. Und was soll man dazu sagen? Sie haben halt jetzt darauf gehört, was die Community will und die meisten wollten halt eher moderneres Setting haben wieder. Mhm. Und ja, da hatten sie ja nur Bad Company, wobei das eher so Gegenwart ist, und Battlefield 3 und 4.
Mhm.
Ich verstehe halt nicht wirklich, ja, aber das haben wir auch schon immer gesagt, warum EA sozusagen immer sich so selber Stolpersteine in den Weg stellt. Also wir sagen immer, das und das und das muss im Spiel sein, dann wird es eigentlich ein Erfolg. Und dann hörst du immer, das und das und das ist nicht gekommen. Wir können gar nicht verstehen, damit warum ihr jetzt unzufrieden seid. Und ich hoffe halt, dass sie es wirklich umsetzen, das, was sie versprochen haben. Ich will jetzt 128 Spiele auf einem Server haben, ich will die eine ordentliche Physik haben, es soll ordentlich krachen und bumm machen und mehr will ich eigentlich gar nicht, weißt du? Ich will halt große Gefechte haben, das, was Battlefield ausgemacht hat, das soll wieder kommen. Und wenn sie das umsetzen mit einem guten Netzcode, ich will auch wieder nicht, dass der Typ da vorbeiläuft, ich schieße auf den und irgendwie der Netzcode ist so komisch, dass die Kugel an ihm vorbeifliegt oder ihn nicht trifft oder ich an ihm vorbeischieße und die Kugel trifft plötzlich. Das hatten wir ja alles schon in Battlefield in verschiedenen Teilen. Und ich hoffe, diese Fehler wiederholen sie nicht gleich wieder, weil dann weiß ich jetzt schon, dass das Spiel wieder massiv Kritik bekommt. Weißt du?
Ja, wir widersprechen uns ja beide immer mal so ein bisschen, wenn es um die Tatsache geht, dass ich ja so Firmen wie Electronic Arts und Ubisoft auch manchmal lobe, nämlich in der Hinsicht, dass sie sich aber halt auch nicht scheuen, mal neue Wege zu gehen. Das ist natürlich hinsichtlich des Portfolio, was sie gerade anzubieten haben, bezüglich FIFA, Madden und. Die sind ja sehr ähnlich aufgebaut alle, aber jetzt speziell, wenn es darum geht, mal neue Sachen zu etablieren, da finde ich, trauen sich halt Ubisoft und Electronic Arts manchmal Dinge. Wenn wir uns mal zumindest bei Ubisoft zurückerinnern mit Far Cry Primal. Hieß das Primal oder Prime? Ich glaube, es hieß Primal.
Primal.
Ne? Wo das dann plötzlich halt in die Urzeit ging. Also so ein Setting, wo man überhaupt nicht damit gerechnet hätte. Und im Endeffekt ist das Spiel so ein bisschen in der Vergessenheit geraten. Es wird eigentlich so heute in den Top-Listen von Far Cry gar nicht mehr so oft erwähnt. Es war halt einzigartig. Und Battlefield hat sich halt, was das Setting angeht, von, ich glaube, es war ja dann Battlefield 1, war das doch dann, oder?
Ja, es war dann 1 und dann kam 5.
Genau. Das war halt einfach nicht unser Setting. Und deswegen ist es vielleicht auch in unser beider Köpfe jetzt irgendwie so drin, dass es deswegen schlecht war, aber die Zahlen zeigen ja, dass es auch einfach irgendwie nicht so gut ankam in der Masse. Aber sie haben es halt trotzdem getraut, dieses Setting eben nochmal aufzugreifen. Denn warum nochmal, wenn wir uns an die ersten paar Shooter erinnern, die so kommerziell sehr erfolgreich wurden, Medal of Honor und so weiter, die waren ja alle in diesem Weltkriegssetting angesiedelt. Es gab ja kaum ein Spiel, was da irgendwie mal aus der Masse rausstach. Das erste, was da ja war ja dann Modern Warfare damals bei Call of Duty, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Und darauf hat dann Battlefield eben wieder geantwortet mit seiner eigenen Interpretation von der Gegenwart halt. mit einem anderen Setting, aber auch eben der Gegenwart angesiedelt. Weiter muss man ja sagen, dass sie mit Battlefield 2 hatten sie ja zum Thema so ein bisschen auch den nahen Golf. Und das hat ja zu der Zeit, als das rauskam, war das ja auch politisch gerade sehr aktuell in der Gegenwart. Also es hat eben auch sehr gepasst in dem Moment, auch wenn es fiktiv war. Ja, und ich kann mir halt nicht so richtig helfen. Ich denke halt, sie haben es halt vor allem darin verbockt, wie sie das ganze Modell um die Spiele herum aufgebaut haben. Also Add-ons, Erweiterungen, wenig Updates und. Und auch das mit der Serverstruktur, ne, dass du jetzt ja, ich glaube, das hattest du mal erwähnt, dass man jetzt halt keine eigenen Server mehr erstellen kann, oder liege ich da jetzt falsch?
Nein, richtig. Du kannst, wenn du dich noch an Battlefield 2 erinnerst, wie modbar das Spiel war, ne? Mhm. Und das haben sie ja alles zurückgezogen. Also modbar war dann nicht mehr viel in Battlefield.
Mhm. Ah ja, ich kann mich erinnern, das war ja so, dass du jetzt ja nicht mehr auswählen konntest, auf was für einen Server du kommst, ne?
Das war so. Bei Call of Duty. Bei Battlefield konntest du immer auswählen.
Ah, okay, da kannst du immer noch auswählen.
Aber du konntest immer nur offizielle Server kaufen von EA oder von Partnern, die mit EA zusammengearbeitet haben.
Okay. Mhm.
Und das war das Problem. Du konntest halt seit Battlefield 3 dann nichts mehr dran machen. Battlefield 3 hattest du wenigstens nochmal die Chance auszuwählen oder einzustellen, wie viele Panzer, wie viele Helikopter, wer wie viele Klassen spielt. Und das haben sie auch immer weiter zurückgefahren.
Ja, aber das geht ja wenigstens noch, ne? Das war ja auch zu der Zeit, wo wir noch sehr aktiv gespielt haben.
Mhm, genau.
Ich finde, da ist es wieder gut, weil wenn wir Bock hatten, Helikopter zu fliegen, haben wir natürlich Server ausgewählt, wo die Spawnrate vom Helikopter halt sehr schnell war.
Ja, genau. Aber das haben sie ja auch immer weiter zurückgefahren. Ich glaube, in Battlefield 5 und Battlefield 1 konntest du gar nichts mehr davon machen. Also da konntest du überhaupt keinen Einfluss mehr drauf nehmen. Und das ist halt auch eine Sache, naja, ist ja halt ein großer Kritikpunkt, ne? Aber was soll man machen? Es war halt die Entscheidung von EA und sie sind, ja, kann man sagen, sie sind dabei geblieben einfach. Und ich denke mal, viele würden sich jetzt wünschen, dass zum Beispiel ein neuer Battlefield-Teil auch modbar ist. Ich meine, es gibt immer noch Leute, die entwickeln Mods für Battlefield 2, ne? Es gab diese ultra-realistische Mod, die kann man dann eher so mit Arma vergleichen, wo dann wirklich ein Schuss ein Tod war. Und ja, das ist halt alles weggefallen. Also da könnten sie große Pluspunkte machen, aber das war ja auch schon mal ein Thema, was wir EA vorgehalten haben, nämlich Features aus einem Spiel rauszunehmen, um es dann in der Fortsetzung oder in der übernächsten Fortsetzung wieder reinzumachen und dann wieder positiv dazustehen. Ne?
Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Diskrepanz oder das Problem, vor dem EA gerade steht. Was können sie jetzt neu in das Spiel reinmachen, damit es halt nicht recycelt wirkt, sondern halt frisch und dennoch die Leute anspricht, die abgehauen sind, weil eben die heutigen oder die Nachfolger nach Battlefield 4 einfach eben nicht mehr dasselbe geboten haben. Und ich kann mich halt noch erinnern von Battlefield 3 zu 4, speziell von 2 zu 3 aber auch. Dazwischen lag ja Bad Companies 2. Und ich habe es zum Beispiel total vermisst, dass man sich nicht mehr hinlegen kann in Bad Company 2. Man konnte ja nur noch sich ducken. Und das hat mich halt super genervt. Es war halt wieder cool, Battlefield 3 zu spielen, weil man dort sich wieder hinlegen konnte. Alleine so ein kleines Gimmick. Und worauf ich eigentlich hinaus will, ist, sie haben halt schon ein sehr gutes Spiel. Und wenn wir uns überlegen, was wir uns damals gewünscht haben, dann müssen wir jetzt so ein bisschen an unsere kindlichen Ichs zurückdenken. Es war einfach mehr Zerstörung.
Ja, es macht mehr Bumm.
Genau, es sollte mehr Bumm machen und es sollte mehr kaputt gehen, während es Bumm macht. Das waren eigentlich unsere Hauptwünsche. Ja. Und das haben sie halt auch sehr gut in Battlefield 4 schon umgesetzt. Da gab es ja dann wirklich Maps, die konntest du dann in Schutt und Asche legen, wo dann nach 10 Minuten einfach kaum noch was stand.
Da muss ich aber Kritik üben. In Bad Companies konnte man mehr kaputt machen, muss man ehrlich sagen. In Bad Companies konnte man jedes Haus wirklich kaputt schießen, also wirklich bis zum Fundament runter machen. Und Battlefield 4 hatte dann halt leider die gescripteten Sachen. Also wenn man die Leute, die es nicht kennen, es gab halt eine Map, da gab es halt einen Wolkenkratzer in der Mitte.
Shanghai war das ja dann, ne?
Genau. Und wenn der halt genug Schaden bekommen hat, ist der eingestürzt.
Ja.
Das sah halt cool aus, aber das war's dann halt auf der Map. Jedes andere Gebäude konntest du halt nicht kaputt machen.
Ja.
Und da hast du halt vollkommen recht mit deiner Aussage, wir wollen halt jedes Gebäude dann kaputt machen, ne? Wir wollen alle in die Luft jagen.
Ja, also alle Gebäude, in denen keine Personen sind natürlich.
Doch, die Gegner.
Ja, die Gegner. Das Ding ist, genau diese Momente aber trotzdem, das waren ja diese Battlefield-Moments, von denen haben wir ja immer mal wieder geredet. Wenn dann halt der Helikopter dann um das Gebäude kreist und dann eine Rakete nach dem anderen auf das Gebäude geschossen wird und du stehst dann da oben und versuchst, diese Punkte dort einzunehmen und irgendwann kracht einfach dieses Gebäude um und im besten Fall bist du gerade in der Nähe von einem Fenster und schaffst es dann noch rauszuspringen und dann noch zu überleben, weil der Helikopter halt immer an dir vorbeischießt. Das sind halt trotzdem immer wieder Momente gewesen, die dich halt einfach immer wieder gepackt haben.
Richtig, das war so Michael Bay-Film. Also wenn man sich das so vorstellt. Man muss sich vorstellen, das Hochhaus stürzt ein, du rennst mit den letzten Sekunden und springst aus dem Fenster, hängst dann am Fallschirm, während auf der anderen Seite der Helikopter dir die Seifen um die Ohren schießt. Man muss sich das halt so wie einen Action-Hollywood-Film vorstellen. Und man hat sich dann halt auch so auch gefühlt, weißt du, so. Außer man wurde dann halt wirklich ungeniedet und dann hat man sich nicht so als Action-Held gefühlt.
Ja, aber es gab einfach so viele Momente und gerade wenn man dann sowas dann auch zu zweit überlebt hat, ja, und auch wenn man dann mit den Fahrzeugen in die Lobby da reingefahren ist, mit dem Fahrstuhl hoch. Und obwohl man ja immer wieder das Gleiche gemacht haben, Shanghai war ja dann für Battlefield 4, kann man sagen, das Strike at Kakant, was wir dann rauf und runter gespielt haben. Und das hat aber trotzdem irgendwie immer wieder Spaß gemacht. Das war immer irgendwie wieder cool. Und ja, ich habe halt dann die Demo damals oder die Alpha gespielt von Battlefield 1 und konnte halt schon so direkt sagen, nee, das ist nicht meins. Also mir gefallen die Waffen nicht, mir gefällt das Setting nicht. Es hat mir einfach nichts gefallen. Mhm. Ja, das Gleiche eigentlich dann halt auch jetzt bei dem neuesten Teil Battlefield 5. Da war einfach auch irgendwie null Interesse da. Ich bin mal gespannt, wie sie jetzt Battlefield 6 machen werden. Lass uns da mal ein paar Hoffnungen reinlegen, dass sie jetzt wirklich an das Neuzeit-Setting wieder anknüpfen. Also ich würde mir das wünschen, dass es jetzt nicht wieder in irgendeinem Krisengebiet gibt. Also Nahost ist jetzt, glaube ich, vorbei. Vielleicht würde das im Moment auch zu viel Kritik mit sich führen. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass es jetzt wieder in irgendeine Neuzeitregion geht.
Dann kannst du auch eigentlich immer auswählen. Ja, sind es die Russen oder die Chinesen oder sind die Russen und die Chinesen? Ja. Irgend sowas. Also, oder es ist ein Fantasiestaat im Ostblock, der dann durchdreht. Das sind so die guten Szenarien, die immer funktionieren, ne? Wo auch jeder Actionfilm damit aufgebaut ist.
Ja, das stimmt schon.
Ich wollte bloß noch eins sagen, auch wenn ich Need for Speed nicht liebe, fand ich es jetzt schade, dass sie es jetzt verschoben haben, muss ich sagen. Weil das ist wie Fast and Furious. Ich mag die neuen Fast and Furious-Filme nicht, ich gucke sie mir trotzdem an. Weißt du? Im ersten Film haben sie ja noch DVD-Rekorder geklaut und im letzten Film retten sie die Welt vor was weiß ich was. Und bei Need for Speed ist es genauso. Need for Speed hat einfach mit so Underground Racing wirklich bei mir angefangen, auf der Playstation. Und jetzt sind sie ja langsam wieder dahin, dieses Underground Racing wiederzubeleben. Deswegen fand ich es jetzt schade, dass sie das wirklich verschoben haben.
Ja.
Aber man muss auch sagen, EA hat ja jetzt gerade noch Codemaster übernommen. Und da haben sie jetzt ja auch wieder Rennspiele oder mehrere Rennspiele, die sie eigentlich rausbringen müssen. Sie haben ja extra Codemaster für die Marken gekauft. Da bin ich mal gespannt, ob sie da was verschieben. Weil da müssten jetzt eigentlich auch noch in diesem Jahr Spiele rauskommen.
Ich denke, das wird auch einer der Hauptgründe sein, auch wenn sie ja das extrem betont haben, dass es daran nicht liegen sollte. Aber es macht halt irgendwo auch Sinn, wenn man drüber nachdenkt. Ja? Wenn jetzt halt Electronic Arts sagt, wir wollen pro Jahr oder alle zwei Jahre mindestens ein Rennspiel rausbringen. Und jetzt haben sie halt Codemasters, die sich ja auf die Fahne geschrieben haben, dass sie sehr gut sind darin, Rennspiele zu entwickeln, die auch gut ankommen bei deren Fans. Dann ist es halt klar. Also es ist davon auszugehen, dass halt jetzt mindestens ein Formel-1-Spiel kommen wird und wahrscheinlich halt ein Rallye-Spiel in den nächsten ein, zwei Jahren. Die aktuelle Formel-1-Saison wird ganz sicher dieses Jahr auch wieder dann fortgesetzt. Und dann haben sie halt ihre Rennspielmarke im Portfolio. Da muss halt nicht noch Need for Speed dann halt da mitkämpfen. Und wenn sie dann aber jetzt halt die Ressourcen dann für Battlefield 6 benutzen, kann es dann halt für die Reihe sehr gut enden. Und danach für Need for Speed, weil sie dann jetzt einfach genug Zeit hatten, Konzepte auszuarbeiten, ja, die dann halt vielleicht im Zeitdruck einfach jetzt irgendwie auch gefehlt haben manchmal, ja. Auch wenn ich halt, wie gesagt, sehr großer Befürworter bin für Need for Speed Heat, geht da sicherlich auch noch mehr. Das muss man halt einfach faktischerweise so sagen. Aber ich bin halt froh, dass die Reihe jetzt so in den letzten paar Teilen nicht ganz so zu ihren Wurzeln zurückgegangen ist. Sie hatten ja zwischenzeitlich mal dieses Hot Pursuit Remaster. Das war ja ganz schrecklich.
Ganz schrecklich, ganz schrecklich.
Ich bin ja kein Fan von Remastern sowieso, aber jetzt von den alten Need for Speed-Teilen tatsächlich, auch wenn ich sie alle gespielt habe und Porsche immer noch ein sehr, sehr geiler Teil ist, so finde ich halt, wie du gerade schon sagtest, so richtig angefangen hat es eigentlich wirklich so erst bei der Underground-Reihe, so richtig populär halt zu werden.
Mhm. Ja, das war schon, da war EA wirklich dran, da waren sie die Ersten, die es gemacht haben. Kann man wirklich so sagen. Das erste Mal, dass du dein Auto so visuell tunen kannst und dran bappen kannst. Ich meine, es gab Spiele davor, wo sowas Ähnliches auch gab. Keine Frage. Also ich hatte sogar mal ein PlayStation-Spiel. Das war irgendein japanisches Spiel, da konntest du auch schon Tuning machen.
Es war bestimmt Ridge Racer oder so. Aber es gibt auch so eine Rennspielreihe, die ist nicht ganz so populär auf der PlayStation. Gran Turismo, wenn ihr die was sagt. Da kann man ja auch Tuning betreiben. Und im ersten Teil konnte man da tatsächlich auch noch so ein paar Sticker auf seine Autos bekleben. In den Nachfolgern haben sie das dann komplett abgestellt. Und da kam dann halt wirklich Need for Speed zum richtigen Zeitpunkt, wo du dann wirklich das Auto mal so richtig auftunen konntest. Natürlich mit Fast and the Furious, wo wir es gerade schon hatten im Gepäck, die dann halt kurz davor ihre Filme halt oder ihren ersten Teil da veröffentlicht haben. Und das war sowieso schon das Coolste überhaupt. Und dann konntest du sowas auch noch in einem Spiel nachbauen. Das war perfekt. Also Neonleuchten unterm Auto.
Ja.
Wow.
Oh. Da hast du aber auch immer davon geträumt. Da hast du gesagt, wenn ich mal 18 bin, dann will ich auch Neon röhren oder meinen Fiat Panda haben. Um dann festzustellen, dass der TÜV das nie mitgemacht hat.
Ja, ich fand das immer cool, wie sie dann im zweiten Teil das selbst so ein bisschen auf die Schippe genommen haben, indem sie ja dann sagten, dass das fahrende Seifenkisten sind. Und es passt ja auch irgendwo. Es sehen halt auch mal aus wie so Spielzeugautos, ne?
Ja,
wenn die dann so richtig voll aufgetunt sind. Aber es hatte halt irgendwie was.
Es hatte sowas, du musst vorstellen, das ganze Tuning, aber ich meine auch das reale Tuning, ne? Der Hype um den Supra, dann kannst du da groß wirklich diesem Film verdanken. Also, wenn du heute einen Supra siehst, der in Deutschland rumfährt, der hat sicher Fast and the Furious gesehen oder Nissan Skyline, weißt du?
Ja, ja.
Also, der Nissan Skyline, der ist genauso berühmt geworden durch Fast and the Furious. Ich meine, für die Kenner, für die Leute, die schon immer mit Driften und Japan und so zu tun haben, vielleicht die nicht, aber für die breite Masse, wie für uns. Ich meine, das war halt Fast and Furious. Aber ich sage ja auch, damals ging es halt auch wirklich um Autos und da haben sie DVD-Rekorder geklaut. Und heute ist immer Weltuntergang.
Ja, davon abgesehen, ich meine, was Need for Speed sicherlich immer so ein bisschen gefehlt hat, war halt irgendwie mal eine coole Story. Aber da lehne ich mich immer ein bisschen aus dem Fenster. Ich bin ja sowieso immer dafür oder plädiere dafür, dass alle Spiele eine coole Story brauchen, egal was es ist. Und die Wahrheit zeigt, dass irgendwie ganz viele Leute immer alle Story-Elemente ablehnen.
Ich kann mich noch erinnern, es gab Teile, da kannst du ja noch das Magazin machen, ne? Da hattest du ja Tuning-Firmen. Dann konntest du auf dem Cover sein. Ich meine, das sollte so die Story sein für die nächsten Need for Speed-Teile, wenn das so ist. So.
Das war auch damals in den NBA 2K-Spielen noch so, in den Teilen für die PlayStation 3, beziehungsweise ich glaube 2K14 und so weiter. Da hast du halt auch deinen Charakter erstellt und dann bist du halt, der war auch von Anfang an schon mehr oder weniger gut. Den konntest du halt richtig aufbauen. Heute kannst du ja alles nur noch mit Mikrotransaktionen machen. Übrigens ein gutes Thema für gleich, wenn wir dann über die Arbeit in Spielen reden. Und da konntest du halt auch mit dem Spieler aufs Cover kommen, konntest deinen eigenen Schuh kreieren und so weiter. Manche Dinge davon gehen heute auch noch, aber das war halt so die Zeit, wo man den Spieler auf eine sehr individuelle Art und Weise halt eigene Dinge kreieren lassen wollte. Oder wo man ihn teilhaben lassen wollte an so einer Erfolgsstory von irgendwas.
Ja, man muss auch sagen, damals war das halt ein Feature, ne? Dass du das machen konntest. Also, um mal so ein Beispiel zu nennen, in Underground 1 oder 2, um ein Vinyl auszuwählen, hast du mal locker 5 Sekunden oder 6 gewartet, bis es geladen ist. Und dann hast du noch mehrere Folien übereinander gemacht. Und das hat lange gedauert. Aber das war halt ein Feature im Spiel und das gab es halt auch so nicht, dieses Gestalterische. Deswegen ist auch niemand auf den Gedanken gekommen, Skins zu verkaufen. Weißt du? Weil der heiße Scheiß halt war, es selber zu machen.
Ich würde sagen, Need for Speed ist cool und Battlefield 6 wird hoffentlich auch cool und wir freuen uns sicherlich auch wieder auf die neuen Need for Speed-Teile. Zeittechnisch gesehen müssen wir allerdings jetzt langsam zum nächsten Thema kommen und kommen wir mal von einem FSK 18-Spiel zu, was ist Need for Speed? FSK nix.
12 wahrscheinlich, aber könnte halt, wenn die neue Regelung kommt und sie bauen Lootboxen ein, könnte Need for Speed in die 80er. Nur ab 80, bitte. in den 80er-Bereich rutschen.
Stimmt, denn es geht um das neue Jugendschutzgesetz, das wohl kommen wird oder schon gekommen ist.
Kommen wird. Es ist gerade noch im Bundestag und wer sich an Sozialkunde, an den Unterricht noch erinnert, der weiß, dass so eine erste Lesung, zweite Lesung, dritte Lesung, da wird noch ein bisschen dran rumgeschraubt, aber die groben Punkte stehen fest und da wird sich eigentlich nicht viel mehr ändern.
Mhm.
Es gibt jetzt Interaktionsrisiken. Tolles deutsches Wort wieder, ne?
Mhm.
Das sagt eigentlich nur aus, dass sie bewerten wollen in einem Spiel, wenn es zum Beispiel Lootboxen gibt oder ein Chat-System, wie risikoreich es ist für junge Spieler, wie sage ich denn das am besten, Gefahren einzugehen.
Ja, oder auf Deutsch gesagt, wie viel Geld man ausgeben kann.
Richtig, also ich habe das jetzt, den Text, den ich geschrieben habe, mehr auf die Lootboxen bezogen, weil mich das mehr interessiert hat. Aber das Gesetz ist halt auch primär dafür da, Jugendliche halt zu schützen, damit sie in Spielen nicht von Fremden angemacht werden. Oder halt von, naja, sagen wir mal, schlechten Menschen zu irgendwas verführt werden.
Ja, oder generell einfach so diesem Internetjargon ausgesetzt sind. Also das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich will mich da jetzt auch nicht auf glattes Eis begeben, aber man merkt das ja schon, wenn man jetzt in einem Online-Spiel mal unterwegs ist, World of Warcraft und so weiter. Da gab es ja diesen berühmt-berüchtigten Brachland-Chat und da wurde halt immer nur, ja, es fällt mir gar nicht das Wort, das deutsche Wort dafür ein, aber da wurde halt immer nur Gossip-Chat betrieben. Also immer irgendwelche Blödsinn, irgendwelche, ja, teilweise sogar rassistischen Bemerkungen. Das war da halt irgendwie gang und gäbe und da gab es wirklich Leute, die waren dafür bekannt, halt im Brachland-Chat immer anwesend zu sein. Du musstest dann halt auch in dieser Region sein, weil jede Region immer ihren eigenen Chat hatte. Deswegen heißt der eben auch Brachland-Chat. Und dort ging es aber halt immer richtig hart her. Und in vielen anderen Gebieten war das dann immer alles ein bisschen beruhigter. Aber natürlich, wenn du dann eben in so einem Ding bist und du liest sowas dann die ganze Zeit, ich weiß, es ist halt schwierig zu beurteilen, was das halt in der ein oder anderen Person auslösen kann. Oder ob sie sich halt, ob sie daran Gefallen findet und dann eben mitmacht und das dann halt wiederum eine verführende Wirkung auf irgendwas haben kann. Nicht jetzt in dem Sinne, wie es jetzt erstmal klingt, sondern einfach einen gewissen Sprachgebrauch zum Beispiel anzunehmen. Ja, und das muss ja nicht per se gefährlich sein. Die Sprache verändert sich ja sowieso von Generation zu Generation ein bisschen. Aber es hat schon einen Grund, warum die Sprache aktuell halt so ein bisschen verroht, könnte man sagen.
Ja, man muss halt sagen, wenn du dein Kind was verbietest, wie, was weiß ich, geh nicht in das Zimmer.
Ja.
Dein Kind ist halt neugierig und dann geht es halt in das Zimmer. Weißt du? Mhm. Und so ist es halt auch mit allen anderen. Das Verbotene ist immer interessanter. Und das will man ja erfahren. Und gerade wenn du jugendlich bist, willst du ja alle Sachen mal erkunden und erfahren. Und so ist es halt auch mit der Sprache. Wenn es da richtig herab abgeht, dann findest du wahrscheinlich das noch als Jugendlicher irgendwie ein Stück lustig, weil das ist ja das, was dir immer verboten worden ist zu machen.
Ja.
Und dann bist du hier in deinem kleinen Chat und dann darfst du dich mal austoben. Das Problem ist halt wirklich, wenn aus der Spaßinteraktion zum Beispiel mal was Verbotenes zu machen und daran Spaß zu haben, weil du mal was Verbotenes gemacht hast, der Wandel kommt, dass du das vollkommen annimmst und sagst, das ist jetzt vollkommen normal für mich, das ist mein normaler Sprachgebrauch, dann wird es halt kritisch. Und da sollte halt der Jugendschutz eingreifen und da sollten ja auch die Systeme eingreifen.
Ja, aber ich weiß schon, was jetzt deine Intention dahinter ist, aber das ist halt einfach dieser Wunschgedanke dahinter, ne? Aber das hast du ja gerade selbst gesagt. An sich ist das ja das, was die USK oder die ganzen Jugendkontrollen schon immer machen wollten, halt schützen. Ich behaupte trotzdem, dass es halt so gut wie nicht funktioniert einfach, weil wenn dein Kind sich ein bestimmtes Spiel wünscht, dann ist es halt deine Pflicht als Elternteil natürlich darauf zu achten, dass das Spiel halt nicht oder dass es dem Alter deines Kindes entspricht oder den Werten, die du selbst als Erwachsener vertrittst, entspricht, damit dein Kind halt keine falschen Werte jetzt erfährt.
Mhm.
Aber das setzt erstmal voraus, A, dass du Ahnung davon hast und B, woher willst du wissen, dass sich das Kind halt das nicht einfach so irgendwie besorgt? Es kann halt einen Bekannten haben oder der Bekannte hat einen Bruder und. Also gibt es ja die tollsten Möglichkeiten. Das ist ja nichts Neues. Weißt du, wir reden ja von schon seit Jahrzehnten wahrscheinlich davon mit Alkoholkonsum und Zigarettenmissbrauch bei Jugendlichen. Und diese ganzen Kontrollen bei Spielen, das sehe ich halt ähnlich. Da ist halt jetzt ein rotes Logo drauf und früher war das ja so, dass dieses USK 18 Logo für uns immer so ein Zeichen war, okay, das Spiel ist ungeschnitten. Das ist ja eigentlich eine Ironie, wie sich das mittlerweile entwickelt hat. Früher war dann halt ein Shooter, der ab 16 freigegeben war, war für uns halt das Zeichen, auch Mist. Das ist die geschnittene Version. Da sind dann Richtig. Halt in Command & Conquer Generals dann halt nur noch Roboter am Werk und keine Selbstmordattentäter mehr.
Die waren dann so Fassbomben, die da umgefahren sind.
Ja, und und die ganzen Soldaten waren noch Roboter, wenn ich mich recht entsinne.
Das kam aber erst nach dem Patch. Also früher musstest du ja nicht patchen.
Ja.
Da ging das noch, aber wenn du dann gepatcht hast, dann waren es dann wirklich alles Roboter.
Ich kann mich noch damals erinnern, Blade zum Beispiel. Bei Blade gab es auch zwei verschiedene Fassungen und die Leute, die dann halt im Laden waren, die haben halt immer nach der Uncut-Version gefragt, ne? Und da gab es dann halt manche Spiele einfach nur noch unterm Ladentisch.
Ja, das oder du hattest halt, damals war noch die Zeit der großen Seiten, wo du über Österreich bestellt hast.
Ja,
da hast du die österreichische Version bestellt, die dann nach Deutschland geliefert worden ist, damit du die ungeschnittene bekommst.
Ja, kann ich mich auch noch dran erinnern. Ja, und heute hat sich das halt geändert, ne? Jetzt ist zwar immer noch dieses 18er-Logo drauf und man hat das Gefühl, jetzt wird halt einfach auf jeden Shooter das draufgeklatscht, ob er jetzt nun brutal ist oder nicht. Es wirkt halt ein bisschen willkürlich und ich weiß halt nicht so genau, ob die Leute, die jetzt dahinter stecken, ob die sich wirklich dem oder dessen bewusst sind, was für einen Einfluss sie halt tatsächlich haben. Ob das halt eine Institution ist, die jetzt existiert, des Existierens willens, oder ob sie wirklich der Meinung sind, es hat tatsächlich einen Einfluss, einen positiven Einfluss auf die Entwicklung von den Jugendlichen hinsichtlich Computerspielen. Und das ist halt so ein Streitfaktor, wo ich mich tatsächlich ein bisschen zurückziehe. Es ist ja schwierig, wenn man da jetzt eine These aufstellt und sich dann selbst nicht dran beteiligt. Das wäre sicherlich mal ein Thema, wo wir jetzt ganz lange drüber reden können. Ich persönlich sage, um das kurz vorwegzunehmen, oder ich habe es ja schon ein bisschen gesagt, ich glaube nicht, dass der Einfluss so hoch ist. Und ich will aber jetzt auch nicht so weit gehen und sagen, dass die USK an sich keine Daseinsberechtigung hat. Insofern finde ich diesen Ansatz, wie sie ihn jetzt machen, schon ganz gut, aber er müsste viel weiter gehen. Er müsste halt einfach so weit gehen, dass dort draufsteht, nicht 18. Und dann im Kleingedruckten, ja, es könnte dort Lootboxen geben. Nein, da muss man halt die Cover so drucken, dass halt vorne drauf steht, eine Lootbox kostet 5,99 € im Spiel, seid euch dessen bewusst und wenn euch das halt egal ist, nachdem ihr das Spiel gekauft habt, dann dreht halt das Cover um und da ist halt dann das ganze Zeug ohne die USK-Wertungen drauf. Weißt du? Das ist halt ähnlich wie dieses Ding mit den Rauchen. Man hat ja dann irgendwann auf diese Schockbilder gesetzt beim Rauchen. Und ob das wirklich was geholfen hat, lasse ich jetzt mal so stehen. Aber ich denke, einfach nur ein 18er-Logo drauf zu machen und dann davon auszugehen, dass jetzt die Erwachsenen, und da reden wir ja wieder von den Eltern, dass die Eltern jetzt wissen, oh, das Spiel könnte Lootboxen beinhalten oder da ist ein Chat-System, was mein Kind negativ beeinflussen könnte, das halte ich für unsinnig. Das muss halt irgendwo konkret draufstehen. Deswegen halte ich diese neue Darstellung davon irgendwie für absurd.
Also jetzt, um einmal das aufzugreifen mit dem Gremium, die Leute, die da sitzen, ist schon sehr interessant, die bei der PBJM sitzen. Das sind nämlich wirklich so verschiedene, also Psychologen, dann gibt es aus der Spielebranche einen. Das ist halt ein großer Querschnitt. Und die haben sich eigentlich relativ gut entwickelt, wie ich finde, weil sie halt sagen, gut, nicht jedes Spiel ist gleich, wo geschossen wird. Ein Red Dead Redemption ist halt ein anderes Spielprinzip als ein Call of Duty, ne? Und daher finde ich die Entwicklung, die das Gremium, wo das stattgefunden hat, diese Entwicklung finde ich viel besser heute gemacht. Also sie gehen, finde ich, an Videospiele viel differenzierter dran als noch zu unserer Zeit. Weißt du noch, wo Counter-Strike als das Amok-Spiel schlechthin dargestellt worden ist, wo Politiker da standen und haben gesagt, damit wurden Anschläge geplant und sowas. Und da hat sich halt die PBJM dran gesetzt, hat das Spiel getestet und hat gesagt, nee, das ist irgendwie nicht so, wie das manch einer sagt. Und das war halt wirklich interessant daran zu sehen, dass da sich auch die Menschen wirklich mit den Medien auseinandersetzen.
Also stimme dir da schon zu, wenn wir jetzt von der Entwicklung sprechen. Ne? Das habe ich zwar auch mit angesprochen, da lenke ich gerne ein und stimme dir da vollkommen zu. Aber jetzt konkret auf die Frage, falls du antworten möchtest jedenfalls oder alle Leute, die jetzt gerade zuhören, könnt das für sich selbst ja auch beantworten. kauft ihr halt oder achtet ihr wirklich jetzt eben auf das Logo, das vorne drauf ist, und was löst das halt in euch aus oder was löst das in uns aus? Auf mich löst das halt gar nichts mehr aus. Mhm. Ich weiß einfach nur, dieses Spiel ist halt ab 18 und fertig. Ich habe keine Ahnung darin, ob es da weitere Bezahlinhalte geht. Weil wenn wir danach gehen, und das ist ja das Interessante, wir kommen ja gleich nochmal auf Spiele wie die Sims und so zu sprechen, kann ich mal vorwegnehmen. Das müsste ja hochgradig ab 18 sein. Das dürfte ja nicht mal mehr jugendfrei sein. Da kannst du ja teilweise bis zu 800 Euro ausgehen.
Er hat ausgeben. Aber keine Lootboxen dann. Aber das mit den Warnhinweisen soll kommen, steht jetzt im neuen Jugendschutzgesetz drin. Mhm. Die wollen, es gibt ja, bei uns ist es die USK und bei den anderen, bei den Briten ist es das PEGI-System oder bei den Amerikanern, ich weiß es nicht. Aber bei
den Amerikanern.
Hast du ja diese Warnsticker drauf, ne? Ein für Gewalt, ein für schlechte Sprache, für Drogen. Mhm. Und sowas Ähnliches arbeiten sie auch. Man muss sagen, es steht halt noch nicht fest. Also es geht gerade ja durch den Bundestag. Aber diese Warnhinweise sollen halt draufkommen und dann soll halt genau das kommen, was du gerade gesagt hast. Ja? Wenn da eine Lootbox drauf ist, dann kommt da ein Hinweis auf der Verpackung drauf, wo drauf steht, hat Glücksspielmechanismen oder sowas, haben sie es genannt.
Ja.
Und das ist ja, deswegen sollen Lootboxen ab 18 sein, weil es halt ein Glücksspiel ist. Mhm. Und wenn du dann halt FIFA ab 18 machst, dann überlegen sich natürlich die Entwickler, mache ich das jetzt? Kann ich das System wieder anders machen? Weil wir kennen ja die Lootboxen bei manchen Spielen, da siehst du ja, was drin ist. Und das war ja schon mal der kleine Ausweg. Und da stellt sich die Frage, ob sie das dann trotzdem ab 18 machen, wenn du siehst, was du kaufst.
Ja.
Aber rein davon ausgegangen, dass das Spiel ab 18 ist, dürftest du es halt dein Kind gar nicht geben. Bloß, und das hat mich ja immer am meisten irgendwie überrascht, wenn dann da stand, 14-Jähriger hat für 1.000 Euro Dinger gekauft. Der muss ja von Mama und Papa die Karte dann bekommen haben.
Ja, weil du das gerade angesprochen hast mit den Karten. Das ist nämlich auch so eine Sache. Wenn du im Laden bist und du mit deinen Eltern jetzt vor dem Regal stehst, dann ist es ja so, wenn FIFA jetzt zum Beispiel das 18er-Label hat, dann fragen deine Eltern vielleicht sich selbst, warum hat jetzt ein Fußballspiel ein 18er-Label? Und dann erklärt das Kind, ja, Mama, Papa, es ist ja so, ich spiele das Spiel ja schon seit Jahren und ihr braucht euch da keine Sorgen zu machen. Weißt du, dann kaufen die das trotzdem. Also da finde ich zum Beispiel, hat der Warnhinweis zwar irgendwie dafür gesorgt, dass die Eltern da kurz stutzig wurden, aber mehr gebracht hat es halt auch nicht. Und dann kommen wir halt zu so Sachen wie Steam, Origin, Uplay und wie sie alle heißen. Ah, nee, heißt ja jetzt Ubisoft Connect. Da kaufst du dir das Spiel halt einfach online. Das Einzige, was du halt machen musst, ist deine Eltern zu fragen, kann ich mal bitte mir eine Gamecard kaufen? Oder kann ich mal ganz kurz für ein neues Spiel deine Kreditkarte bekommen? Aber wenn dann die Eltern halt nicht hinterher fragen, weil dann das meinte ich halt so ein bisschen pauschal mit der Aussage vorhin. Ich weiß halt nicht, ob das halt A, so richtig was bringt und B, ob sich halt diese Leute, die in den Gremien sitzen und eben für die arbeiten, ob die sich halt dessen bewusst sind, dass halt ihr Job ja an sich ja nicht nutzlos ist, aber halt nicht diesen Einfluss hat, wie man das jetzt halt vielleicht wünschen könnte.
Na okay, im Geschäft kannst du halt nur so viel Einfluss nehmen, wie du kannst halt nur einen Warnhinweis drauf klatschen. Ne? Mhm. Du kannst halt nur sagen, es hat dann Glücksspielmomente. Aber wenn du für dein Kind das Spiel auf Steam oder einer anderen Plattform kaufst, ne, dann hast du auch die Möglichkeit, die Berichte der Leute zu lesen, weißt du? So. Und da sind die Eltern dann gefragt, wenn du halt dein Kind blind deine Kreditkarte gibst, ne? Und dann kauft er halt das eine Spiel nach dem anderen. So, dann bist du auch selber dran schuld, wenn dein Kind dann in dem Spiel auch Dummheiten macht. Oder er zum Beispiel einen Wolfenstein kauft. Weißt du, dann sagst du, ja, das ist nur ein Ego-Shooter, so wie alle anderen.
Ja, aber wir sind, ich weiß, man kann diese Frage nicht so konkret beantworten. Da bin ich vollkommen bei dir. Aber tatsächlich ist es so, was ich meine, du kaufst halt das Spiel und da ist dieser Warnhinweis und du kannst dir auch die Reviews durchlesen, aber welchen Einfluss hat halt jetzt die Alterseinstufung für das Spiel? Weil die Reviews, die dann zu dem Spiel gemacht werden, wenn das Spiel jetzt wirklich überladen ist mit Lootboxen und so weiter, das hat halt nichts, also wirklich rein gar nichts mit der Alterseinstufung zu tun, weißt du? Also wir kommen natürlich immer zu dem Thema, dass du als Erwachsener und als Elternteil immer wieder drauf und dran sein musst, zu wissen, was deine Kinder zocken, damit du dann notfalls einschreiten kannst, damit du da aufklären kannst und so weiter. Da reden wir halt nicht darüber, was die Kinder sich dann halt hinterm Rücken dann halt irgendwie leisten, weil sie halt von 15 Euro Taschengeld sich eine Gamecard kaufen und sich davon dann die Spiele holen. Kind sagt, möchte mir FIFA holen und holt sich halt Wolfenstein. Das sind ja alles Sachen, da hast du wenig Einfluss drauf oder du bist beim Kauf halt direkt mit dabei, was dann lobenswert wäre. Aber ich glaube letztlich, also das ist meine vielleicht etwas dümmliche Einstellung, weil wenn es da draußen jetzt jemanden oder Leute gibt, die da komplett anderer Meinung sind oder mich da belehren könnten, da bin ich der Letzte, der da jetzt so ganz stur ist. Aber mein persönliches Empfinden in der Hinsicht ist halt, dass die Alterseinstufung allein und egal, was da eigentlich für Hinweise drauf sind, dass das eigentlich nicht dafür ausreicht, um Leute davon abzuhalten, ein Spiel zu kaufen. Ich wollte vorhin, weil ich ein ganz großer Fan bin, zum Beispiel von der NBA 2K-Reihe, das hatten wir vorhin nur mal ganz kurz, ist gerade im Steam-Sale und ich wollte es mir eigentlich schon seit langem mal holen. Ich weiß aber, dass das halt eigentlich nur eine Kopie vom letzten Teil ist, den ich ja auch schon habe und relativ lange gespielt habe. So, und dann bin ich halt vorhin auf Steam gegangen, habe mir die ganzen Reviews nochmal durchgelesen. Die sind halt größtenteils negativ, also komplett rot. Und dann habe ich es halt nicht gemacht. Aber das hat halt nichts damit zu tun, dass jetzt die Alterseinstufung sozusagen auf die Lootboxen hingewiesen hätte. Also mal angenommen, wir hätten dieses System jetzt schon. Sondern weil die Reviews halt schlecht waren, weißt du? Und die Reviews sind halt absolut unabhängig von der Alterseinstufung. Und deswegen komme ich halt zu meinem persönlichen Fazit, dass da sicherlich kompetente Leute sitzen, die sehr, sehr viel Gutes im Sinne haben, die aber kaum Einfluss haben auf irgendwas.
Das ist nicht so, mein Freund. Denn das ist ein Hebel, der geht nämlich einmal zu den Privatpersonen und der Hebel geht eigentlich auch in die Industrie, um jetzt mal das als unseren Abschlusssatz zu haben.
Ich weiß, was du vorhin meintest, mit wenn FIFA dann plötzlich 18 ist, dann muss sich natürlich EA auch Gedanken machen, wie sie halt ihr Spiel vermarkten. Und wenn das dann natürlich dann irgendwann, wie jetzt letztens hier vor Gericht geht und so, natürlich müssen sich die Firmen dann halt dazu äußern, warum sie halt solche Mechanismen einbauen. Das ist mir schon bewusst.
Genau, da kommt nämlich dann noch ganz viel mehr dahinter. Mhm. Und EA oder Firmen werden dann halt gezwungen, sich andere Systeme zu überlegen. Und das ist eigentlich auch einer der Gründe, warum du dann das 18 labelst. Das ist wie im Kino, weißt du? Die versuchen dann ihre Kinofilme ab 16 zu labeln, damit möglichst viele reinkommen. Und bei Computerspielen wird es genauso sein. Du wirst sehen, EA wird sich jetzt nicht das Bein ausreißen, um das Spiel ab 18 zu lassen. Also die werden daran arbeiten, das Spiel wieder auf 16 oder 12 runterzubringen. Ich meine, die werden sich halt was Cleveres ausdenken, was dann wieder neu ist, wo du dann wieder ein neues Gesetz brauchst, aber sie müssen erst mal daran arbeiten. Ja. Und per se ist es halt nicht schlecht, was jetzt passiert.
Ich glaube, wir wären alle zufrieden damit, wenn so dieses ganze Thema oder zumindest größtenteils ein bisschen aufgelockert wird mit Lootboxen und. Mal gucken, wo dann halt jetzt so der Weg hingeht. Letztlich bewirken halt die Klagen gegen eine Firma dann halt aber auch wieder mehr. Als eben das pure Label. Aber natürlich, wenn dann halt die Spiele weniger im Laden verkauft werden können, weil sie halt zu hoch eingestuft sind von der Altersbeschränkung her, natürlich hat das sicherlich auch irgendwo immer wieder einen Einfluss. Also ich glaube, die Wahrheit liegt wieder irgendwo dazwischen. Ich habe da sicherlich eine etwas, wie ich schon sagte, extreme Einstellung dazu. Es wäre sicherlich verkehrt, das abzuschaffen. Aber den wirklichen Schutzmechanismus, den sehe ich halt nicht unmittelbar nur durch diese Altersbeschränkung oder dass man es halt auf die Verpackung schreibt.
Die Alternative sähe aber viel schlimmer aus, weil dann müsstest du wirklich ein Programm schreiben, was den Spieler überwacht die ganze Zeit dann schön noch deinen Eltern eine E-Mail schickt und sagt, der kleine Kevin hat jetzt gerade was ganz Schlimmes gemacht.
Ja.
Weißt du? Und an dem Punkt willst du wirklich dann nicht sein, wo das Spiel sozusagen dein Kind überwacht, was er im Spiel macht. Denn Kevin hat jetzt dreimal da geschrieben. Jetzt sollte er Hausarrest für 10 Stunden bekommen.
Ja, das, ich finde, der Ansatz ist aber gar nicht der verkehrteste. Aber da müssen wir mal entweder in einem anderen Format oder in einer anderen Folge drüber sprechen. kommen wir mal zum Thema Nummer 3, was wir heute uns gesetzt haben. Und wir haben ganz schön lange jetzt schon gequatscht. Spielspaß oder Arbeit in Spielen? Wenn du dir jetzt so deinen typischen Spieleabend vorstellst, beziehungsweise diese Revue passieren lässt. Hast du öfters das Gefühl, dass du jetzt aus Spaß spielst oder arbeitest du eher an Erfolgen oder Dingen, die du halt im Spiel erreichen möchtest?
Ich gehöre tatsächlich noch zu der Generation, wo ich wirklich spiele, um Spaß zu haben. Ich kann mit diesen ganzen Achievements nichts anfangen. ehrlich gesagt. Also mir bringt es nichts, wenn ich irgendwo Platin bin oder so ein Trick. Es geht alles an mir vollkommen vorbei. Ich brauche das nicht, ich brauche das als Achievement, ich brauche nicht die Items, die es nur in der einen Season gibt. Das geht, so einer bin ich halt nicht. Und ich bin glücklich darüber. Also ich spiele wirklich nur die Spiele, um Spaß dran zu haben. Aber ich habe mich auch schon erwischt, dass ich halt Quests gemacht habe in Spielen, die sehr monoton sind, wo ich dachte so, ja, aber die machst du jetzt fertig. Weißt du? Es könnte ja irgendwas Interessantes passieren. Und du weißt aber zu 95%, wenn du 20 Gegenstände gesammelt hast, es wird doch nicht so Interessantes passieren. Also, gutes Beispiel, zum Beispiel Cyberpunk, habe ich alle Nebenquests gemacht. Warum? Ganz einfach. Also alle Nebenquests, nicht hier die krassen Quests wie schalte drei Gegner an der Stelle aus, die habe ich nicht gemacht, aber die Nebenquests, weil im Abspann, und das wusste ich dann, weil ich es gelesen habe, kann es vorkommen, dass eine Nebenquest halt im Abspann etwas Besonderes bewirkt. So, da du aber von den, also ich 20, 30 Nebenquests nicht weißt, welche Nebenaufgabe wichtig ist, hast du dann halt einfach mal alle gemacht. Ja? Das war schon auf die ein oder andere Weise grenzwertig. Ein bisschen scheiße. Aber ich wollte halt, wenn ich das Spiel durchgespielt habe, wollte ich halt alles haben und ich wollte halt meinen Abspann komplett haben. Und dann habe ich halt manchmal in den sauren Apfel gebissen und dann hat sich auch die eine oder andere Quest wie Arbeit angefühlt.
Ich glaube, in der Situation waren ja schon ganz, ganz viele von uns. Ich erinnere mich gerne noch an die Federsammelaktion in Assassin's Creed 2 zurück, beziehungsweise eben nicht gerne. Dann gab es ja damals noch die Dollarscheine, waren es Dollarscheine oder die Schecks oder so in Vice City und GTA 3. Und GTA ist auch so ein bisschen der Anstoß dieses Themas, denn es gab jetzt vor kurzem eine News, da hat einer sich so ein bisschen, ja, der ist ein bisschen zur Einsicht gekommen, kann man sagen. Denn er hat in GTA 5 hat er so auf einem Rollenspiel-Server ein Geschäft eröffnet und hat dann halt irgendwann gemerkt, okay, er ist jetzt halt immer online, er ist für seine Kunden in Anführungszeichen da, aber tatsächlich schafft er es deswegen privat zu ganz wenigen Dingen nur noch, weil er halt immer für seine Kunden im Spiel da ist und daran halt gar nicht mehr so viel Spaß hat und es dadurch halt natürlich irgendwo auch gewissermaßen zur Arbeit wird, weil wir hatten vorhin kurz das Thema, ich bin immer gerne auf Arbeit gegangen oder ich gehe gerne auf Arbeit.
Ich natürlich und, auch.
Ja, genau. Und ja, das ist ja keine Zeitverschwendung per se, du kriegst ja dadurch dein Gehalt, aber es ist eben oftmals auch was, was du dir nicht wirklich aussuchen kannst. Und wenn ein Spiel natürlich dann halt wie Arbeit wirkt, weil du das Gefühl bekommst, du kannst dir dann halt das nicht aussuchen, du hast jetzt nicht die freie Wahl, dann kann es halt auch ganz schnell kippen, dass du dort einfach von genervt bist. Und das wird nochmal wesentlich schwieriger, wenn dann halt eine soziale Komponente dazukommt, muss man halt sagen. Während man ja zum Beispiel bei GTA einfach aufhört, ja, Schecks zu sammeln oder halt in Vice City oder halt in Assassin's Creed die aufhört, die Federn zu sammeln, hast du halt zum Beispiel in World of Warcraft einen wöchentlichen Raid. Und wenn du dort halt eine Position inne hast, wie Tank oder Heiler, dann musst du halt da sein. Oder du hast halt deinen Platz dort halt, nicht verdient.
Schrecklich. Ja. Und deswegen habe ich mit WoW aufgehört. Weil es wirklich so war.
Ja, und wir hatten ja vor kurzem das Thema World of Warcraft, ne? Und ich bin ja da auch lange Zeit eben sehr, sehr, sehr aktiv gewesen in einer sehr guten Gilde. Und das Ding ist halt, du hast dann diesen Platz inne, du bist auch zufrieden damit. Und es macht auch immer wieder Spaß, wenn neue Leute reinkommen und du lernst sie dann mehr oder weniger an, könnte man sagen. Oder du hilfst ihnen dann halt auch gewisse Erfolge zu machen. Aber irgendwann hast du so einen Raid ja dann auch zum 30., 40. Mal gespielt. Und ich glaube, das ist zu viel, weil es ist ja nur einmal pro Woche. Aber du hast ja halt diese festen Termine. Das war dann bei uns dann halt Dienstag bis Freitag und dann wahlweise noch montags und samstags. Also da war volles Programm. Und wenn du dann halt, ich sag's jetzt mal so, in deinem Eifer bist, dann willst du da ja auch überall mitmachen. Weil du dann auch das Gefühl hast, du bist jetzt wichtig für diese Gilde und die brauchen dich. Ne? Genauso wie halt jetzt der in GTA sagte, seine Kunden warten auf ihn. Jetzt hast du mir erzählt, das war ein Streamer, der hat also damit auch ein bisschen sein Geld verdient und hat dadurch sich immer angestachelt gefühlt, eben in seinen Laden dort zu gehen, in seinen virtuellen Laden. Aber der Kern dessen ist halt tatsächlich der gleiche. Du kannst halt, du bringst dich selbst in eine Situation, wo viele andere Leute auf dich bauen und in deinem Kopf kannst du an diesen Tagen gar nicht fehlen, weil die sonst halt einfach nicht so erfolgreich sind, wie sie es normalerweise wären.
Ja, da hast du recht. Also diese Verpflichtung, das ist ja das, was für mich zum Beispiel in Spielen auch den Spielspaß wirklich tötet. Also das ist sowas, was gar nicht geht. Ich möchte halt das Spiel, oder ich, wahrscheinlich liegt es auch im Alter, ich möchte mich halt abends mal hinsetzen, ne? Wenn wir eine Runde spielen mit Fremden oder mit ein paar Freunden und das war's halt. Dann war's das. So, und wenn du aber sagst so, jeden Dienstagabend musst du da sein, du musst dann spielen, dann ist das halt für mich Arbeit. Dann ist halt kein Spaß mehr, auch wenn du Spaß mit deinen Freunden hast, aber dann ist es wirklich eine Verpflichtung, es ist Arbeit.
Mhm. Ja.
Und das ist das, was mir halt nicht gefällt.
Mhm. Ja, man rutscht da auch sehr, sehr schnell rein. Du brauchst ja nur in einem bestimmten Genre einfach eine gewisse Qualität aufweisen und schon bist du da schnurstracks in irgendeiner Struktur drin, wo du dir so am Anfang denkst, das ist ganz cool und du machst das halt zum Spaß. Und dann gibt es ja auch genügend Leute, die halt wirklich diese Trennlinie ziehen können, wie du zum Beispiel, wo du dann eben sagst, ich habe jetzt Stufe 60 erreicht und ich höre auf. Aber natürlich hast du mich damit halt sehr stark im Stich gelassen. Das musst du dir halt immer bewusst machen.
Ja, und das ist auch die Gefahr. Seht ihr, Leute? Das passiert halt, wenn du dann wirklich so eine Verpflichtung eingehst und dann bist du in der Zwickmühle. Ne? Du hast zwar keinen Spaß mehr daran, aber möchtest deinen Kumpaner halt nicht im Stich lassen. Aber du weißt ganz genau, dass du es nicht durchhältst, weil mach irgendwas mal 4-5 Stunden hintereinander, wenn es ein Raid ist, wenn es ein großer Raid ist oder damals bei WoW ein großer Raid ist. Und du machst irgendwas, was dich 4 Stunden nicht anmacht. Mhm. Und das machst du dann jede Woche. Also, und dann sag mir nochmal, dass das keine Arbeit ist, dann dort durchzuhalten. Deswegen ziehst du da lieber schnell den Schlussstrich. Dann ziehst du lieber schnell den Schlussstrich und sagst, kann nicht mehr, geht halt nicht mehr. Und machst einen klaren Schnitt. Also.
Ja. Also ich habe das Ganze ja 3 Jahre durchgehalten. Und ich muss sagen, dass so diese letzten paar Monate, die waren dann schon nicht mehr ganz so einfach. Es war dann auch so, dass ich ja voller Vorfreude, ich habe ja die ganzen Add-ons, habe ich ja alle im Nachtverkauf angestanden, um die zu kaufen bei World of Warcraft und habe sie ja auch alle bekommen. Aber es war halt immer so, du hast ja mit jedem Add-on wieder so ein bisschen bei Null angefangen. Und nachdem dann halt Wrath of the Lich King dann vorbei war, habe ich halt an der Alpha teilgenommen oder an der Beta von Cataclysm und das hat super viel Spaß gemacht. Ich war da total voll dabei mit allem drum und dran. Und dann habe ich wieder im Nachtverkauf gestanden, habe auch wenn man so eine große Box hat, die Collector's Edition. Ach, meine Güte, doof.
Haben wir eine Episode darüber gemacht.
Ja, hab dann auch die Collector's Edition davon bekommen, hab sie stolz in meinen Händen gehalten, habe dieses Spiel installiert. Ja, es war nachts, es war spät nachts. Und ich habe in dieser Nacht aufgehört, WoW zu spielen. Ich habe wirklich diesen Schlussstrich gezogen und habe gesagt, nein, jetzt nicht mehr. Ich habe die Beta gesuchtet ohne Ende. Ich kannte also schon bis dahin, wo die Beta halt ging, alle Gebiete. Und ich wusste, was auf mich zukommt. Nämlich noch ein Jahr wieder raiden. Farmen, 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 immer da sein, auf fast alles andere verzichten. Und ich habe noch in der gleichen Nacht, in der ich mir die Collector's Edition gekauft habe, mit WoW aufgehört. Ich glaube, und habe es auch durchgehalten, mehr oder weniger. Ich habe dann nur immer wieder die Add-ons halt gekauft, aber dann nicht immer alle in der Collector's Edition, weil ich halt an der Story weiter interessiert war. Aber tatsächlich war das auch das letzte Mal, dass ich in irgendeiner größeren Gilde irgendwie war. Noch heute rennt mein Charakter jetzt zum Beispiel gildenlos rum. In Elder Scrolls und so weiter bin ich auch gildenlos. Bei mir hat sich das halt im Kopf festgesetzt, ich will nie wieder so eine Verpflichtung eingehen, dass ich halt so einen Zeitplan einhalten muss, was das Spielen angeht. Also insofern kann man sagen, bin ich da auch ein bisschen gebrandmarkt. Und ja, wir haben es ja anfangs schon angekündigt. Wir wussten schon, dass das sehr heikle Themen werden und dass wir da jetzt das eher aufspalten werden. Insofern hoffe ich, dass wir dieses Thema Spaß oder Arbeit in Spielen dann nächstes Mal fortsetzen können und dass ihr dann auch wieder mit dabei seid. Das soll es dann aber an der Stelle gewesen sein. Und so wie Bob mich damals halt im Stich ließ und den Schlussstrich gezogen hat, werden wir den auch hier jetzt setzen.
Part 2 ist coming.
Genau, wir machen jetzt noch kurz die Short News. Ach, Mann, jetzt habe ich das englische Wort auch noch fast deutsch ausgesprochen, ne? Die Short News.
Short News.
Ich meine natürlich die Short News. Ich mache heute mal den Anfang. Es ist lange her, dass ich das gemacht habe. Ich habe meine Short News aber einfach über deine drüber gesetzt, deswegen mache ich das jetzt auch einfach, damit wir hier in der Reihenfolge bleiben. Genau. In Japan, in Osaka, um genau zu sein, wird am 18. März ein Super Mario World Erlebnispark eröffnet. Finde ich ja super cool. Also da würde ich gerne mal hinfahren. Meine Frau würde das wahrscheinlich nicht gut heißen und jetzt zur Pandemiezeit wahrscheinlich auch nicht die beste Idee. Aber sollte der lange erhalten bleiben, hoffe ich, dass wir uns irgendwann mal nach Japan aufmachen. Wir wollten ja so, da sowieso immer mal hin.
Ich glaube, wenn die Spenden kommen, ab nach Japan.
Ja, genau, da machen wir dann eine Podcast-Folge in Japan. Auf Japanisch.
Ja, warum man mit 1,92 Meter nicht nach Japan fliegen sollte.
Damit meint er natürlich mich einbeschlossen, ich bin ja 1,98 Meter.
Ja.
Ja.
Mach weiter.
Du schweigst einfach, ich merke schon, das kam jetzt nicht gut an. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Man hat jetzt schon coole Bilder gesehen. Ich hoffe, es gibt da mal ein paar tolle YouTube-Videos, die dann halt den Park mal so in Lebensgröße halt zeigen. Alle Gebäude und so weiter sind natürlich dann der Welt von Super Mario nachempfunden. Also Super Mario ist halt der Teil von dem damaligen Super Nintendo. Und das, was ich jetzt auf den Preview-Bildern gesehen habe, sieht schon sehr, sehr cool aus. Und in der zweiten Short News geht es um Atlus. Das sind die Entwickler hinter Spielen wie Persona 5, Shin Megami Tensei, der aufmerksame Spieler dieser Reihe, wird jetzt feststellen, was, Persona gehört doch zu der zweiten genannten Reihe. Ja, aber seit Persona 4 ist es halt mehr oder weniger ein eigenständiges Spiel. Dann Devil Survivor und Atrian Odyssey. Mir sagt eigentlich kaum eins davon, bis auf eben Persona 5 oder Persona 5 und Shin Megami Tensei. Insofern mal gucken. In der Umfrage geht es jedenfalls darum, ob diese Sachen auf Xbox und dem PC, portiert werden. Deswegen alle mal auf der Atlus-Seite vorbeischauen und mitmachen und schön für den PC voten. Das wäre nämlich super cool. Ich spiele jetzt gerade Persona 5 Royal wieder auf der PlayStation und wäre ganz cool. Ich würde es mir gerne nochmal für 80 Euro auf dem PC kaufen. Und ich glaube, was man bei dem Spiel aber nicht sagen kann, ist, dass es dann eine bessere Grafik hätte, denn die ist schon ziemlich cool auf der PlayStation. Ich glaube, das könnte nicht mal der PC dann besser machen. Insofern wüsste ich jetzt nicht, was es das rechtfertigt. Aber ich werde dann schon irgendwie wieder einen Grund finden, Geld zu verbrennen. Das war's von meiner Seite.
Gut, dann mache ich auch mal ganz schnell. Meine eine Short News ist, dass Blizzard vor gefälschten Alpha-Einladungen für Diablo 2 warnt. Irgendwie ist da wieder was im Umlauf. Also wenn ihr sowas beim E-Mail-Fach habt, gleich löschen, ja nichts dran machen, die sind alle gefälscht. Offizielle Einladung oder anmelden könnt ihr euch nur auf der offiziellen Webseite. Alles andere geht halt nicht. Da aufpassen. Und weil es irgendwie so ein kleiner Running Gag schon in unserer Episode geworden ist, Intel wurde verklagt auf 2,18 Milliarden Dollar, weil sie ein Patentrecht verletzt haben. Ich fand das mal lustig, weil wir haben ja letztes Mal nur Anklagen, jetzt haben wir tatsächlich mal tatsächlich ein Gerichtsurteil, was durchgezogen worden ist.
Ja.
Aber das Patent ist halt, oder die Technik für das Patent ist halt 10 Jahre alt. Und das Schlimme ist, es ist halt irgendeine Firma, die sozusagen Patente aufkauft, um dann Firmen zu verklagen. Hat hier funktioniert. Intel will natürlich in Berufung gehen, weil, ja, du verklagst eine Firma, die Technik benutzt hat vor 10 Jahren. Die verklagst du jetzt, weil du das Patent jetzt gekriegt hast, weißt du?
Ja.
Das ist halt, ja schöne neue Welt, ja.
Ja, das funktioniert ja eigentlich auch so nicht.
Ja, aber in der ersten Instanz hat das geschworene Gericht halt in Amerika zugestimmt, dass sie verklagt wurde, also dass sie Recht bekommen.
Okay.
Also Berufung, deswegen sage ich, die Berufung wird sowieso gleich eingeleitet. Und ich denke mal, die werden so lange bis zum obersten Gerichtshof klagen bei den Amis, bis das durchgefochten ist. So, das war's dann auch von meiner Seite.
Das ist schön, das ist sehr schön und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß an der Folge gehabt. Unser kleines Jubiläum ist in dem Fall perfekt und wir hören uns dann, ja, denke ich, bei Folge 31 wieder mit der Fortsetzung zum Thema Spiel oder Arbeit. Nee, Spaß oder Arbeit im Spiel, so rum. Wir wissen natürlich alle, dass das Spiel vor dem Arbeiten kommt. Ja, das ist, sollte eh immer klar sein. Und ja, dann überlasse ich die fast letzten Worte dem Bob.
Ich wünsche euch eine schöne Woche. Habt viel Spaß beim Spielen und beim Arbeiten. Aber hauptsächlich beim Spielen, bitte. Und wir hören uns nächste Woche, würde ich sagen.
Das sind doch warme Worte. Und natürlich habt auch beim Arbeiten Spaß. Hast du beim Arbeiten etwa keinen Spaß?
Natürlich habe ich beim Arbeiten Spaß.
Es klang irgendwie so ironisch. Du hattest irgendwie so einen ganz komischen Unterton, als du das sagtest.
Das ist das klingt bei mir nur so komisch. Das liegt an meiner Stimme.
Stell dir mal vor, dein Arbeitgeber hört den Podcast.
Das glaube ich nicht. Da brauche ich mir noch keine Sorgen zu machen. Wenn wir mal die Millionenmarke durchbrechen oder so, dann hüte ich mich, was ich sage.
Ach so. Meinst du, bis dahin haben wir einen Freifahrtschein?
Ja, ich sag mal so.
Aber wir müssen aufpassen, nicht, dass wir dann irgendwann mal in 10 Jahren verklagt werden für Dinge, die wir jetzt gesagt haben.
Ja, wir haben ja keine Patente. Das ist ja gut.
Ja, aber wer weiß, was in 10 Jahren so noch so auf der Liste von verbotenen Sachen steht.
Ja.